Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon ist Karin Fischer, guten Abend. Die Mülheimer Theatertage sind das Forum für die Gegenwartsdramatik, weil bei diesem Theaterfestival die Texte selbst im Mittelpunkt stehen, nicht die Inszenierungen. Die 50. Ausgabe im Mai zeigt 7 ausgewählte Stücke und endet mit dem höchst renommierten Mülheimer Dramatikpreis. Heute wurde die Auswahl bekannt gegeben. Rechte Verlage bekommen im Spätherbst in Halle ein eigenes Forum, eine Art rechte Buchmesse. Wir berichten. Und Historiker stellen ein spezielles Kapitel tschechischer Aufarbeitung der NS-Zeit in Prag vor. Wer waren die Täter auf Seiten der Gestapo? Zuerst aber nach Kassel, wo gestern Abend die neue künstlerische Leiterin der Dokumenta 16, Naomi Beckwith, ihre Konzeption für die berühmte Weltkunstschau vorstellte. Es ging noch nicht um Künstlerlisten, um Namen oder Werke, eher um Expertise, um Enthusiasmus und um die Präsentation einer Haltung. Denn die heftigen Diskussionen um antisemitische Kunst auf der Dokumenta 15 hatten deren Leitung nicht nur inhaltlich überfordert, sondern auch die gesamte Institution schwer beschädigt. In diesem Zusammenhang sind die Erwartungen an Naomi Beckwith, die bislang Chefkuratorin des Guggenheim Museums in New York ist, also mehr als hoch. Und was bedeutet das womöglich auch für die Kunst? Carsten Probst hat Naomi Beckwith in Kassel zugehört.
My sense of what dignity and to whom dignity applies is absolutely universal for human subjects.
Meine Auffassung, was Menschenwürde ist und wem sie gebührt, ist absolut universell für alle Menschen. Es sind Sätze wie diese, mit denen Naomi Beckwith das überaus zahlreich erschienene Publikum in der Kasseler Dokumentehalle unmittelbar erreicht. Geradezu biblische Erlösungshoffnungen scheinen sich auf sie zu richten. Kassels Oberbürgermeister Sven Schöller, zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der Dokumenta GmbH, spricht in seinem Grußwort vom Abgrund, an dem die Dokumenta nach ihrer letzten Ausgabe 2022 stand und aus dem sie nun durch Beckwith zu neuen Höhen geführt werden solle. Und es gehört zu den großen Stärken von Naomi Beckwith, immer und überall Kontenance zu wahren, stets verbindlich, freundlich zu bleiben, niemals herablassend oder intellektuell distanziert. Sie möchte vermitteln, mir als Kuratorin geht es um das Publikum, um die Menschen, den Dialog. Damit setzt sie sich einerseits entscheidend ab vom Management der letzten Dokumenta, das von den Debatten, die die Ausstellung auslöste, überfordert zu sein schien, ja abtauchte oder sich den Debatten geradezu verweigerte. Das wird es mit Beckwith nicht geben, auch, wie sie betont, wenn es auf Kosten des theoretischen Überbaus geht. Ich weiß, dass Universalismus für manche ein problematischer Begriff ist, doch ich persönlich glaube, dass es Wege gibt, die uns erlauben, grundsätzlich jeden anderen zu respektieren, ohne Ausnahme. Ich möchte zeigen, der Dokumenta liegt es im Blut, Diskurse zuzulassen. Und Diskurs heißt, über Begriffe zu streiten, nicht sie als Waffen zu benutzen. Für solche Aussagen erntet sie an diesem Abend in Kassel langen Applaus. Beckwith weiß, dass sie damit hinter die aktuellen Debatten etwa um den Postkolonialismus zurückgeht und an die alten westlichen Werte der universellen Menschenrechte appelliert, die auf den letzten Dokumenta-Ausgaben selbst schon immer wieder des Eurozentrismus verdächtigt wurden. Sie begründet dies nicht zuletzt mit einem langen Exkurs zu ihrer eigenen Biografie. Aufgewachsen in der Black Community von Chicago, habe sie immer die multikulturelle Atmosphäre der Stadt genossen, das Miteinander verschiedener Künste und dass das Publikum und die Künstler dabei immer auf Augenhöhe gewesen seien. Kunst, so sagt sie, sei nie allein eine visuelle Angelegenheit gewesen, sondern eine soziale. Sie zeigt Bilder von aktivistischen Gruppen, denen sie als Kuratorin am Guggenheim Museum in New York eine Bühne gegeben habe, denn eines der Grundprinzipien ihres Hauses sei das Recht auf freie Rede und auf gegenseitigen Respekt. Ich verstehe, dass Künstler starke Gefühle haben, und ich habe keine Angst vor starken Gefühlen und Bildern. Meine Aufgabe ist es, ihnen einen Rahmen und einen Kontext zu geben für das Publikum. Der Geist der Dokumenta war es immer, sich mit den Problemen der Welt auseinanderzusetzen. Auch darin setzt sie sich wieder von der letzten Documenta ab, die Kunstwerke mit heiklen politischen Botschaften ja gerade nicht kontextualisieren wollte. Doch, so Beckwith, sie habe verstanden.
That different geographies require different solutions.
Verschiedene Geografien erfordern verschiedene Lösungen. Soll heißen, Deutschland mit seiner nationalsozialistischen Vergangenheit ist ein besonderer Standort für die Documenta. Die Documenta ist gewissermaßen ein sehr deutsches Produkt. Das wertet dann so mancher am Rande der Veranstaltung als geradezu ein Einknicken der Documenta vor den neuen Nationalismen. Und mitunter scheint es auch, als wäre den Organisatoren eine intellektuell fast langweilige Documenta beinahe lieber als eine, die für erregte Diskussionen sorgt. Naomi Beckwith versucht das Unmögliche. Sie versucht, sie alle mitzunehmen. Sie möchte vermitteln zwischen, wie sie sagt, prophetischer Vision und Provokation. Welche inhaltlichen Maßstäbe sie dabei im Einzelnen anlegt, das muss sich noch zeigen.
Gelungener Einstand der neuen Documenta-Leiterin Naomi Beckwith, Carsten Probst berichtete. 2017 kam es auf der Buchmesse in Frankfurt am Main aufgrund der massiven Präsenz rechter Verlage zu Protesten und sogar Tumulten an den Ständen. Sogar die Polizei musste eingreifen. In den Folgejahren wuchs der Widerstand gegen diese Verlage und die Messeleitungen reagierten, etwa mit unattraktiveren Standorten. Vereinzelt hatten nämlich auch Autorinnen und Autoren ihre Teilnahme an den Messen abgesagt, wollten in dem Umfeld nicht lesen, weil sie sich nicht mehr sicher fühlten. Inzwischen scheint es dieses Problem also gar nicht mehr zu geben. Vielleicht auch deshalb, weil rechte Verlage jetzt eine eigene Plattform bekommen sollten, wie mein Kollege Nils Schniederjan herausgefunden hat.
Rechte deutsche Verlage sind frustriert von den großen Buchmessen in Leipzig und Frankfurt. Zu viel Gegenwind, zu wenig interessiertes Publikum, zu teuer einen Stand zu betreiben. Auf den vergangenen Messen waren deshalb immer weniger Verlage zu sehen, die sich rechts der konservativen Publizistik verorten. Die in der neurechten Szene bestens vernetzte Dresdner Buchhändlerin Susanne Dagen will Abhilfe schaffen. Anfang November soll in Halle ihre eigene Büchermesse Seitenwechsel stattfinden.
Ja, zum einen sind diese Buchmessen immer größer geworden. Das heißt, das hat eine Größenordnung erreicht, wo sich vielleicht so der typische Leser jetzt erstmal nicht so wohl fühlt. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch die Politisierung der Branche, die für eine gewisse Einseitigkeit, Homogenisierung in der Sichtbarkeit natürlich auch steht. Das heißt, es gibt eine ganze Menge Verlage, die nicht mehr zu den Buchmessen fahren und dann eben einfach ja, unsichtbar sind.
Das soll ihre neue Messe ändern. Dagen hat bereits 2017 eine Online-Petition für Meinungsfreiheit auf der Frankfurter Buchmesse initiiert, die zwar einige tausend Unterschriften, auch von prominenten Schriftstellern, erhielt, aber keine weiteren Konsequenzen hatte. Ihre Messe Seitenwechsel soll keine explizit politische sein, aber eine, die auf ein konservatives bis rechtes Publikum abzielt. Das habe auf den großen Messen zuletzt gefehlt.
Wenn sie dann fast die einzige aus dem konservativen Spektrum sind, dann fehlt ihnen ein großer Teil des Publikums. Und dann lohnt es sich eben auch rein unternehmerisch gedacht, nicht mehr für den einzelnen Verlag auf eine solche Buchmesse zu gehen.
Bei der Büchermesse Seitenwechsel soll es sich also wieder lohnen für rechte Verlage. Dass man sich an ein mindestens rechtskonservatives Publikum wendet, machen auch die Medienpartner Kontrafunk und Tichys Einblick deutlich. Mit dem als gesichert rechtsextrem geltenden Antaias Verlag um Götz Kubitschek betreibt Dagen schon länger ein Literaturformat auf YouTube. Trotzdem will sie nicht jeden Verlag dabei haben. Bei Holocaustleugnung etwa sei für sie Schluss.
Ja, also es gibt eine juristische Linie, die gezogen wird und es gibt natürlich auch eine ästhetische Linie. Also wenn ich hier als Veranstalterin auftrete, dann kann man davon ausgehen, dass es sich hier durchaus um ein kuratiertes Programm handelt.
Doch wo verläuft diese Linie? Der Professor an der Universität Stuttgart und Leiter des DFG-Projekts zu neurechter Literaturpolitik, Thorsten Hoffmann, schaut kritisch auf die Messe Neugründung. Sie habe ein Ziel, das sie von Frankfurt und Leipzig klar unterscheide.
Susanne Dagen hat ja eine besondere Funktion im Rahmen dieser neurechten Kultur- und Literaturpolitik. Das heißt, sie übernimmt so eine Brückenfunktion zwischen der neuen Rechten und dem Kulturbetrieb. Und ihr erklärtes Ziel ist, eine Normalisierung des rechten Denkens zu erreichen, also auch raus aus den nur rechten Zirkeln zu kommen. Und dafür übernimmt, glaube ich, diese Buchmesse eine ganz zentrale Funktion.
Die Inszenierung von Seitenwechsel als unpolitische Messe sei eher fadenscheinig.
Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass sich jetzt im Moment erstmal alle, die sich fragen, ob sie da als Aussteller aktiv werden, dass die sich einfach klar machen, wer die Veranstalterin dieser Buchmesse ist, dass der Titel Seitenwechsel natürlich irgendwie auf Buchseiten anspielt, aber andererseits auch darauf, was Götz Kubitschek in der Sezession zum Thema Lektüren gesagt hat. Es geht darum, schreibt Kubitschek, durch Literatur gepackt und nach rechts gedreht zu werden. Also es geht wirklich darum, hier einen Seitenwechsel hinzubekommen.
Hinter der angeblich unpolitischen Messe Seitenwechsel stehe also laut Hoffmann ein politisches Programm. Der Wechsel auf die rechte Seite.
Nils Schniederjan berichtete. Der Dramatikpreis, der mit 15.000 Euro dotiert jedes Jahr am Ende des Theaterfestivals Stücke in Mülheim an der Ruhr vergeben wird, ist eine Institution, die in diesem Jahr 50. Geburtstag feiert. Anlass an diese Werkschau der besten Stücke aus dem vergangenen Jahr ein größeres Rahmenprogramm anzuflanschen, das womöglich noch mehr Aufmerksamkeit und Publikum für die Stücke generieren kann. Heute haben zwei Jurys, Theresia Walser für die Kinderstücke und Stefan Reuter als Sprecher für den Wettbewerb, die Arbeit vorgestellt, die schon geleistet wurde und die ist ja auch immerhin immer beeindruckend. 250 Stücke wollten gelesen, beurteilt, diskutiert und abgestimmt werden, nur für den Wettbewerb. Mit Stefan Reuter habe ich über die finale Auswahl gesprochen und ihn gefragt, täuscht der Eindruck oder ist das doch ein sehr politischer Jahrgang, der zum Beispiel von Femiziden handelt, von der Zerstörung des Planeten oder von Demokratieverachtung, wie bei Lukas Rietschels eingeladenem Stück »Das beispielhafte Leben des Samuel W.«
Ja, wir leben ja zweifellos in polarisierten und in politisierten Zeiten. Und an genau politischen und sozialen Sprengstoffen fehlt es diesmal in der Siebener Auswahl gewiss nicht. Die Stücke verhandeln diese Sprengstoffe meiner Meinung nach auf höchstem Erzählniveau und mit dem Willen zur innovativen Form. Da treten dann auf rechtsextreme Aufsteiger oder neoliberale Schiffbrüchige. Es geht eben auch, wie Sie sagten, um Wohnungsnot. Es geht um Femizid. Und wenn wir jetzt auf Lukas Rietschel zu sprechen kommen, das ist sicherlich ein Stück weit das Stück der Stunde zum unaufhaltsamen Aufstieg einer Partei, die als gesichert rechtsextrem gilt. Also auch
die wir alle kennen.
Die wir alle kennen, ja, das ist die AfD. Die Geschichte selber, die spielt hinter den Kulissen eines Bürgermeisterwahlkampfs im Osten. In Sachsen ist es wahrscheinlich zu verorten. Samuel W., das ist der Titelheld, der sieht da schon wie der sichere Sieger aus. Er geht für die AfD in den Wahlkampf. Und nicht mal der Amtsinhaber glaubt eigentlich noch, vor allen Dingen, weil er den Altparteien angehört, dass er diesen Sieg noch verhindern könnte. Und Samuels Überzeugungskraft ist so stark, so gesichert, dass ihn Lukas Rietschel nicht einmal selber auftreten lassen muss. Er hat Interviews geführt, über 100 mit Menschen aus der Gegend, aus der er selber kommt, aus der Gegend um Görlitz, und hat diese dann montiert. Und das ist dann das Herz des Stückes. Also er bringt Meinungen, er setzt die Meinungen nebeneinander, durchaus unterschiedliche Meinungen, aber am Schluss kommt dann doch Volkes Wut, auch die Enttäuschungen und die Abstiegsängste, die kommen da sehr gut rüber.
Es gibt eine ganze Reihe jüngerer Dramatikerinnen und Dramatiker, deren Stücke zum ersten Mal in Mülheim zu sehen sind, aber auch alte Bekannte und hier zu nennen vor allem Dea Loa und Elfriede Jelinek. Elfriede Jelinek mit dem Stück, das jetzt häufig gespielt wird, nämlich Asche.
Ja, Elfriede Jelinek, das ist wirklich einsame Spitze, zum 23. Mal nominiert. Und das Schöne daran ist ja, dass auch uns als Jury mit diesen vielen Nominierungen gar nie langweilig wird, weil sie immer wieder einen Text so zum Fliegen bringt, dass wir einfach baff sind und ihn dann unbedingt nominieren wollen. Bei Dealoha ist es so, dass sie für mich ein Stück weit das Comeback des Jahres ist. Sie war schon lange nicht mehr bei den Erwachsenenstücken dabei. Sie hatte ja 1993, glaube ich, die erste Nominierung, hat zweimal gewonnen. Dann jetzt sicher 15 Jahre nicht mehr bei den Erwachsenenstücken. Jetzt ist sie wieder dabei mit einem sehr weisen Stück, kann man sagen, sehr filigran gearbeitet. Frau Yamamoto ist noch da, heißt es. Und das hatte sowohl in Tokio als auch in Zürich und in Stuttgart Premiere. Also man merkt schon, dass die Frau nach wie vor gefragt ist, wenn sie was anbietet.
Und Mülheim wäre auch nicht Mülheim, wenn nicht die Satire und der Humor eine gewichtige Rolle spielen würden, auch auf dieser Bühne. Wo haben Sie den vor allem gefunden?
Zum einen sicher bei Noura Abdelmaksud. Sie wird das Festival eröffnen mit dem Stück Doping von den Münchner Kammerspielen. Das ist eine richtige politische Farce, wie sie im Buche steht. Es geht da um einen FDP-Wahlkämpfer auf Sylt. Also wir sind wieder im Kommunalwahlkampf, wie in Lukas Rietschels Stück, nur diesmal im Westen der Republik. Und wir erleben da wirklich eine Partei und wir erleben auch die Spin-Doctors hinter einer Partei, die sich vor lauter Angst, dass sie in der neuen, schnellen Social-Media-Welt falsch rüberkommen könnten, selber demontieren. Das ist sehr bissig, das ist Satire vom Feinsten, aber jetzt auch gar nicht unbedingt Parteisatire gegen die FDP, sondern eigentlich sehr breit Gesellschaftssatire. Und Bon Park liefert im Gegensatz zu dieser bissigen Satire ein wunderbar tragikomisches Stück, das nennt sich They, Them, Okocha. Da geht es um das Kind im Manne eigentlich. Es geht um vielleicht mit 30er, die gerne wieder Kind wären und die sich im Verlauf dieses Stückes zurückspielen in ihre Kindheit, die Pubertät durchlaufen, noch einmal Freundschaft erleben, wie man sie vielleicht nur als 15-Jähriger erlebt. Und dann fallen sie auf den harten Boden des Erwachsenseins.
Also eine vielfältige Auswahl. Was würden Sie sagen? Wie lautet Ihr Fazit?
Auf jeden Fall eine vielfältige Auswahl. Wir schauen wirklich, was gibt es und was ist nachher am relevantesten für dieses Jahr. Und wunderbarerweise gibt es dann doch meistens so etwas wie Zeitgeist, den man am Schluss hinter der siebener Auswahl entdecken kann.
Stefan Reuter war das, Sprecher der Jury über die 2025er Auswahl zur Jubiläumsausgabe des Mülheimer Dramatikpreises ab 10. Mai. Die Länder Osteuropas waren die größten Leidtragenden während der Nazi-Diktatur und der Judenvernichtung. Die Aufarbeitung dieser Zeit ist schmerzhaft und sie dauert an, denn viele Täter haben immer noch kein Gesicht. Bis jetzt. Tschechische Historiker haben deren Herkunft und Geschichten nämlich erforscht, auch um die wichtige Frage zu beantworten, warum wurden so viele junge und gut ausgebildete Menschen zu Tätern in einer Diktatur? Grundlage der jahrelangen Arbeit waren die Akten der Gestapo an deren größtem Standort in Prag. Die umfangreiche Publikation ist die erste dieser Art, eine Gesamtbilanz der NS-Repression im heutigen Tschechien. Marianne Allweis berichtet.
Im Petschek-Palais in Prag geht es gleich hinter dem Eingang runter in den Keller. In dem Neoklassikbau zwischen Wenzelsplatz und Hauptbahnhof arbeitet heute das tschechische Industrie- und Handelsministerium. Zu Nazi-Zeiten saß hier die Gestapo, die nationalsozialistische Geheimpolizei. Zwischen Mitte März 1939 und Anfang Mai 1945 organisierte sie die Schreckensherrschaft im sogenannten Reichsprotektorat Böhmen und Mähren. Wenn Wände sprechen könnten, würden sie uns sehr wichtige Geschichten erzählen. Über Opfer, über Helden und über Täter. Täter des Nazi-Regimes, die nicht als Monster aus dem Nichts auftauchten, sondern junge, gut gebildete Menschen waren, die Männern, Frauen und Kindern fürchterliche Dinge angetan haben. In diesen Räumen des Petschek-Palais. Sagt Kamil Nedvjedicki vom Institut für das Studium totalitärer Regime. Zwei seiner Kollegen haben 7 Jahre lang über über diese Täter geforscht. Die Leitstelle der Gestapo in Prag war mit mehr als 800 Mitarbeitern die größte im Deutschen Reich, noch vor Berlin oder Wien. Der Frauenanteil lag bei mehr als einem Drittel, erläutert der Historiker Jan Weiskeber. Die Lebensgeschichten von mehr als 200 Männern in Führungspositionen hat er ausführlich untersucht. Uns hat überrascht, dass das Ausmaß der persönlichen Initiative dieser Männer ziemlich hoch war. Sie haben nicht nur Befehle aus Berlin erfüllt, sondern gefordert, dass ihre Befugnisse erweitert werden und sie aktiv nach möglichen Gegnern des Regimes suchen dürfen. Das Ergebnis sind die Massaker nach dem Heydrich-Attentat und vor Kriegsende. Das ist wahrscheinlich das wichtigste Ergebnis unserer Forschung. Die meisten Gestapo-Führer waren sogenannte Reichsdeutsche. Ein Drittel kam aus Österreich, nur 4 waren Sudetendeutsche. Viele brachten Erfahrungen aus dem Polizeidienst mit. Für Mitautor Jan Summer ist das ein Grund, warum die Nazi-Herrschaft im heutigen Tschechien so effektiv war. Ein Viertel der uns bekannten Männer hat den Krieg nicht überlebt oder ist in der Nachkriegszeit umgekommen, entweder durch eigene Hand oder durch Krankheit. Rund 80 von ihnen wurden bestraft, mehr als 3 Dutzend Männer hingerichtet. Einem Drittel aber gelang die Flucht. Sie wurden nie bestraft, wie auch der letzte Gestapo-Mann Karl Richard Weins. Er starb 2010 in seinem Geburtshaus in Neustadt an der Weinstraße, 101 Jahre alt. Die 1800-seitige Publikation über die Gestapo-Führer hat der Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds mitfinanziert. Seit 1998 war er für die Entschädigung der NS-Opfer und Zwangsarbeiter zuständig. Er fördert die grenzüberschreitende Versöhnung und Vernetzung der Zivilgesellschaft durch zahlreiche Projekte. Co-Geschäftsführer Tomasz Jelinek.
Wir im Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds verstehen die Unterstützung dieses Vorhabens auch im Sinne der Pflege des Vermächtnisses der NS-Opfer, weil es war kein abstraktes NS-Regime, das die Opfer verfolgte, sondern es waren konkrete Leute. Und die Leute und die Hintergründe kennenzulernen, kann uns dazu führen, heute kritische Fragen an uns zu stellen, was die Voraussetzung dafür ist, dass wir resistent gegen solche schrecklichen Ereignisse werden.
Eine neue Publikation zur NS-Täterforschung aus Tschechien, Marianne Allweis berichtete. Gestern Abend wurden die deutschen Hörbuchpreise vergeben im Rahmen des Literaturfestivals Lit Cologne in Köln. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Doris Schäfer-Noske.
Der eine hört sie beim Einschlafen, die andere beim Autofahren. Hörbücher sind in Deutschland äußerst beliebt. Dabei ist für viele entscheidend, wer das Hörbuch liest.
Endlich kann ich meiner Wut freien Lauf lassen. Endlich darf ich mal die Maske fallen lassen. Ich habe zwar bloß E-Mails verschickt, saß an einem Computer und unsere Kunden konnten mich nicht sehen. Trotzdem war ich gezwungen, ständig zu nicken und zu lächeln. Ich musste so oft lächeln, dass ich mein wahres Lächeln verlernt habe.
Ausgezeichnet wurde zum Beispiel mit dem Deutschen Hörbuchpreis die Schauspielerin Maria Wördemann als beste Interpretin für das Lesen von Xerox. Im Debütroman der niederländischen Autorin Fien Feldmann geht es um eine junge Mitarbeiterin bei einem Start-up, der nur der Drucker zuhört, also Xerox. Den Preis als bester Interpret hat der Schauspieler und Sprecher Julian Horacek bekommen, und zwar für seine Lesung des Romans Leuchtfeuer von Danny Shapiro, die Geschichte einer Familie, die ein schreckliches Geheimnis hütet. 2 von insgesamt 7 Auszeichnungen. Der Deutsche Hörbuchpreis ist pro Kategorie mit 3.333 Euro dotiert. Chemnitz präsentiert sich im Kulturhauptstadtjahr mit einem breiten Angebot und will dabei auch mit Kultur die Demokratie fördern und gegen antidemokratische Kräfte kämpfen. Zum Beispiel mit dem Projekt Demokratiestützpunkt, bei dem diskutiert wird, wie man auf Bedrohungen adäquat reagieren sollte. Ein erneuter Kontrollverlust wie bei den rechtsextremen Aufmärschen und Ausschreitungen 2018 müsse auf jeden Fall verhindert werden, sagte der Soziologe Ulf Bohmann heute im Deutschlandfunk.
Der wichtigste Punkt ist, dass man sich nicht überrumpeln lässt und in Schockstarre verfällt. Dass zunächst mal schnell und deutlich Partei ergriffen wird für die Betroffenen von Übergriffen beispielsweise oder von Gruppen, die sich bedroht fühlen, und zwar von möglichst hoher Stelle, dass man ganz klar sagt, das geht hier nicht und wir tun alles, um das zu verhindern. Und es ist ganz entscheidend, das im Dialog mit den jeweils Betroffenen zu machen. Für Chemnitz wird es darum gehen, die Leute zu erreichen, die eben nicht eindeutig in der rechtsextremen Szene sind, sondern so in dem Bereich, die sagen, naja, das ist ja, vielleicht haben die auch ein bisschen recht oder so. Das ist der Bereich, den man adressieren kann, diesen Teil der Stadtgesellschaft.
Ein Statement aus der Deutschlandfunk-Sendung Agenda war das. Die gesamte Sendung zum Nachhören finden Sie in unserer Deutschlandfunk-App.
Danke, Doris Schäfer-Noske. Und das war Kultur heute. Nach uns die Nachrichten und in den Informationen am Abend dann Europas erstes Weißbuch für Verteidigung und Reaktionen auf die Festnahme des Istanbuler Bürgermeisters Imamoglu in der Türkei. Hier am Mikrofon war Karin Fischer. Guten Abend.